und herzlich willkommen zum Podcast Gewaltfreie Kindheit. Ich bin Verena Ohm, Trainerin für gewaltfreie Kommunikation. Und hier im Podcast geht es darum, wie du die Theorie der gewaltfreien Kommunikation im Alltag mit Kindern ganz praktisch umsetzen kannst. Ich möchte dir viele Impulse und konkrete Ideen mitgeben, wie du gerade auch in herausfordernden Situationen immer noch gewaltfrei bleiben kannst. Bist du bereit? Dann lass uns loslegen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge, wo ich jemanden im Interview habe. Eine Expertin, die das Jahresprogramm 2026 bereichern wird, ist tatsächlich eine der ersten, die ich im Sommer angesprochen habe, ob sie Bock auf dieses Projekt hat. Und sie hat mir, ich habe im Wald mit ihr telefoniert, und sie hat mir unfassbar viel Mut gemacht und war so optimistisch. Und ihr werdet vielleicht gleich merken, die sprüht nur so viel Energie und ist immer gut drauf. Also wann immer ich sie erlebe, immer gut drauf. Also, ne, ich hänge mal die Latte hoch. Liebe Annette, du bist hier. Und bevor du dich selbst vorstellst und uns ein bisschen erzählst, wer du bist und was du im Jahresprogramm machst und was so deine Leidenschaft ist, haben wir uns darauf geeinigt, dass wir die erste Frage vorneweg stellen. Und die lautet, wo befindest du dich gerade?
Hallo Verena, hallo liebe Zuhörerinnen. Ich sitze gerade im Wohnzimmer. Hinter mir brennt das Feuer. Es ist Ordnung um mich herum. Ich habe das Bedürfnis nach Entspannung hier am Feuer. Ich fühle mich gemütlich. Gemütlichkeit wird aufgeladen. Und vor allem diese Ruhe ist gerade sehr angenehm. Also mein Lüfter vom Laptop ist gerade sehr laut. Da merke ich, das ist so ein Stressfaktor gerade in mir, weil ich mag so Nebengeräusche gar nicht, auch kein Radio. Aber ich weiß gerade, dass kein Kind reinkommt, weil die sind bei meinen Eltern. Ich weiß, dass kein Mann reinkommt, der ist bei der Arbeit. Ich habe den, der über uns wohnt, habe ich gesagt, Simon, kannst du vielleicht die 2 Stunden oder ne, die Stunde des Interviews bisschen leise machen, wenn du irgendwelche Gartenarbeit vorhast? Und diese Bewusstheit, dass gerade nichts mich stören wird, ist für mich so wertvoll. Also nicht nur jetzt während des Interviews, sondern allgemein im Alltag. Wenn ich weiß, ich habe 100% meine Ruhe, keiner kommt rein und stört mich in meinen Gedanken, da nährt sich extrem viel in mir.
Danke, das kann ich total nachvollziehen. Als ich die 2 Wochen beim Coworking war in Bonn, in der ersten Woche war es irgendwie hakelig, da waren wir schlecht organisiert. In der zweiten Woche durfte ich bei einer Trainerkollegin im Airbnb wohnen unterm Dach und ich wusste, sie ist im Urlaub, die Jungs gehen zur Schule und kommen, wenn überhaupt, erst am Nachmittag. Meine Tochter war im Praktikum und ich wusste, ich habe das ganze Haus für mich allein. Die Küche, das Arbeitszimmer, ein Traum. Und ich bin halt nicht zu Hause, das heißt, ich muss nichts organisieren, ich muss mich um nichts kümmern. Das macht so den Kopf frei und gleichzeitig macht es den Tag ein bisschen strukturlos. Also kein Hund, der mit mir rausgehen will. Ich merke, dass ich ja, so ein Stück weit Struktur von außen auch ganz gut vertrage. Also zu viel Freiheit, wenn du mir zu viel Freiheit gibst, dann titsche ich auch schon mal im Dreieck. Und wenn ich so eine unverhoffte Stunde habe, so, ah, dann bin ich meistens nach einer Stunde immer noch mit der Frage beschäftigt, was könnte ich mit dieser Zeit alles anfangen?
Da freue ich mich so sehr darüber, dass du die auf jeden Fall 100% richtig nutzen möchtest. Und es führt dazu, dass du sie gar nicht richtig nutzt.
Ja, dann wäre es vielleicht cool, einfach zu sagen, ich gehe raus und tanke irgendwie Luft und Energie und Sonne oder so. Naja, genau. Wir sprechen heute auch über Energie. Darum geht es ja insgesamt, dass wir mehr Energie in unseren Alltag holen. Wir sprechen auch über GfK und wir sprechen über dein Steckenpferd, welches die Ordnung ist. Und ich glaube, ich möchte noch erzählen, wie ich zu dir gekommen bin. Wir haben uns nämlich kennengelernt, indirekt kennengelernt über Michaela Schleinings Kongress GfK leicht gemacht. Da warst du als Interviewpartnerin im Kongress und ich auch. Und Michi hat von dir geschwärmt und ich habe deinen Teaser, Interview-Teaser gesehen und das Interview. Und danach habe ich dich lange Zeit nicht weiterverfolgt. Und als irgendwie ich hier so einen Aufräumrappel gekriegt habe letztes Jahr und gemerkt habe, wie gut mir das tut, da habe ich wieder an dich gedacht und gedacht, Leute, wie cool ist das? Mir bringt Aufräumen so viel Energie. Ich kenne jemanden, Der ist der Experte. Es gibt ja etliche Aufräumcoaches und so, aber
Mhm.
du machst halt Ordnung und GfK. Das heißt, du bist
Mhm.
auf jeden Fall in meinem Orbit unterwegs, ne? Ich liebe
Mhm.
es ja, wenn Menschen die GfK mit irgendwas kombinieren. Und deswegen bin ich auf dich zugekommen und habe gesagt, hey, das ist doch voll das coole Thema, Ordnung. Mir hat das auf jeden Fall Energie gegeben. Ich finde, das muss raus in die Welt. So habe ich dich kennengelernt und jetzt bist du hier bei mir im Podcast und verrat uns jetzt endlich, wer du bist und ja, was du eigentlich machst. Wie bezeichnest du dich so ganz allgemein? Und danach gucken wir mal, welche Fragen so kommen.
Ja, super. Also dann bleibe ich mal bei der Ordnung. Also ich bezeichne mich als Ordnungscoach. Ich nenne mich also Heimcoach, weil ich ja Annette Heim heiße, Heim mit Nachname. Darum bin ich ein Heimcoach und berate Menschen mit großen und kleinen, also eher großen Ordnungsherausforderungen und habe auch immer ganz viel Verständnis dafür, weil ich selber, seit ich denken kann, unordentlich, unpünktlich, unorganisiert war und in diesem Riesenchaos irgendwann, als ich schwanger wurde, davor schon, als ich schwanger werden wollte, gemerkt habe, wenn ich meinen Kindern eine Mutter sein möchte, die pünktlich ist, die organisiert ist und die ihren Haushalt im Griff hat, dann muss ich jetzt gewaltig was ändern. Und ich habe natürlich schon jeden Tag Stunden aufgeräumt, ne? Ich hatte eine Vier-Zimmer-Wohnung, habe da allein drin gewohnt. Ich habe wirklich so viel aufgeräumt, aber es wurde nie ordentlich. Und da habe ich gemerkt, ich mache irgendwas gehörig falsch und habe halt angefangen, ganz viel auszumisten, den Dingen, die behalten werden durften, einen festen Platz zu geben, den auch noch zu beschriften. Das heißt, da ist wirklich sehr viel weggefallen. Und ja, habe dann gemerkt, das ist ja richtig cool. Hätte mir das mal jemand gleich gesagt, die ganzen Sachen, hätte ich mir sehr viele Jahre Leid ersparen können. Und habe dann gedacht, Mensch, das möchte ich doch gleich anderen beibringen. Und habe dann 2014 die Ausbildung zum Ordnungscoach gemacht bei ordnungsservice.com und ja, und war dann Ordnungscoach und habe dann angefangen, bei anderen aufzuräumen, bin dann irgendwann auf die Online-Schiene gegangen und unterrichte das jetzt alles online. Und ja, Ordnung. Ordnung ist für mich, mich in meinem Zuhause wohlzufühlen. Und darum weiß ich auch, Ordnung ist bei mir kein Bedürfnis, sondern Ordnung erfüllt Bedürfnisse. Ich muss nichts mehr suchen, weil ich, weil alles einen festen Platz hat. Ich fühle mich wohl, nichts schreit mich an, erledigt mich. Ne? Alle Sachen, die ich erledigen muss, sind an einem festen Platz und den sehe ich nicht. Das ist für mich Ordnung. Und wenn ich in ein Hotelzimmer komme oder eine Freundin besuche und die hat nichts, da ist alles so leer und ordentlich, dann fühle ich mich nicht wohl. Das zeigt mir, ich brauche Ordnung nicht. Ich brauche nur Ordnung bei mir, dass ich mich bei mir wohlfühle und ich brauche es organisiert. Das heißt nicht, dass nichts rumstehen darf.
Okay, ich hätte jetzt gefragt, wie definierst du Ordnung und gibt es einen Unterschied zwischen Aufräumen und Ordnung schaffen? Und das klingt so, als gäbe es das.
Oh, total. Also wie ich gesagt habe, ich habe Stunden jeden Tag früh aufgeräumt, von A nach B, von B nach A. Ne, aber wenn es zu viele Dinge sind, wenn die Dinge keinen Platz haben, wenn man ständig neu kauft, das kann nicht zur Ordnung führen. Das ist ein Hin- und Hergeschiebe von Sachen. Und Ordnung herrscht dann, wenn ich mich wohlfühle und wenn ich entspannen kann für mich. Ordnung ist, wenn ich nicht mehr suchen muss. Ordnung ist, wenn ich Leichtigkeit beim Putzen habe für mich.
Okay.
Ordnung ist, ja, wenn ich an Dinge rankomme, ohne andere Dinge wegräumen zu müssen.
Ah. Heißt das, Ordnung ist individuell und wenn wir von Ordnung sprechen, dann müsste ich mich, wenn ich die gleiche Definition hätte wie du, dann müsste ich mich fragen, in was für einer Umgebung, innen wie außen übrigens, fühle ich mich eigentlich wohl? Ist es das?
Für mich ja. Es gibt
Also.
eine Definition von Ordnung, ne, wenn du ChatGPT fragst. Ne, da ist, aber ich würde sagen, das ist individuell. Also wenn du Kinder fragst, zum Beispiel, was ist Ordnung für dich, dann Ordnung, damit können die nichts anfangen. Ne? Also die Affen räumen nicht auf, die brauchen keine Ordnung. Ne? Also wir als Affe in der Natur musst du keine Ordnung schaffen. Das ist was komplett Neues, dass wir Sachen aufräumen müssen.
Okay.
Und darum ist es ja eher Ordnung, die Strategie, um dir Bedürfnisse zu erfüllen. Und darum ist eher die Frage, welche Bedürfnisse hast du? Also ein Kind hat das Bedürfnis, das Lego, das ich heute aufgebaut habe, möchte ich morgen noch sehen, da wo es jetzt steht. Das ist das Bedürfnis des Kindes, so Nachhaltigkeit, ne? Ich möchte Wirkung haben, man soll das sehen, was ich gebaut habe. Während für uns Erwachsene ist das Unordnung. Es steht ja rum und ist nicht in der Kiste, wie wir es geplant haben. Darum ist unser Bedürfnis, ich möchte nicht auf ein Lego-Steinchen treten, also ich möchte Leichtigkeit, ich möchte körperliche Unversehrtheit und so weiter. Also es kommt eher auf die Bedürfnisse dahinter an. Darum ist Ordnung meiner Meinung nach total individuell.
Okay, wir würden in der GfK sagen, Ordnung ist eine Strategie.
Genau.
Na, definieren, ne? Strategien sind Handlungen, also ist Ordnung schaffen oder Ordnung haben. Die Strategie dazu, also aufräumen oder Dinge wegräumen, ne? Den Lego-Turm abbauen oder so. Und wenn wir auf der Bedürfnisebene sprechen und sagen würden, das Kind hat das Bedürfnis, sein Kunstwerk zu bestaunen, und morgen damit weiterzuspielen, wobei das ja auch Strategien sind, immer möchte gerne Kontinuität im Spiel und möchte auch genießen, was es erschaffen hat und sich daran erfreuen, so wie man sich bei Kunst an einem Gemälde erfreut. Und ich brauche, wenn ich in das Zimmer komme, Sicherheit. Ich möchte schmerzfrei durch das Zimmer gehen können. Ich möchte auch im Dunkeln gehen können. Also möchte ich nicht, dass die Legosteine in meinem Weg liegen, sondern woanders. Und eine mögliche Strategie ist alles wegräumen. Eine andere mögliche Strategie ist ein Bauteppich. Eine dritte mögliche Strategie ist, einen Zaun drumherum zu bauen. Eine vierte mögliche Strategie ist, das Kind schläft woanders, sodass ich das Zimmer gar nicht betreten muss.
Ja.
Eine weitere Strategie ist, der Papa geht rein. Ich weiß nicht, ob dem die Legosteine was ausmachen, aber
Hausschuhe anziehen wäre auch noch eine Strategie.
ja, oder genau, oder nur einen Korridor zu bauen oder also oder die Matratze des Kindes direkt an die Tür zu legen, whatever. Was für mich immer der Beweis ist, dass GfK stimmt, wenn es sowas gibt, es stimmt nicht, weil wir auf der Strategieebene so viele Möglichkeiten haben, wenn mir klar ist, was ich brauche, wenn mir Hygiene wichtig ist und ich möchte da staubsaugen können, genau das Gleiche, ja. Es gibt den Bauteppich, den kann man verschieben oder verziehen oder diese Woche. Wer sagt, dass diese Woche unbedingt an der Stelle staubgesaugt werden muss? Außer mein Kopf, der vielleicht noch was anderes denkt und andere Überzeugungen und andere Prägungen hat. Oder mein Bedürfnis, dann wäre es ein anderes Bedürfnis. Dann wäre es nicht Hygiene, denn Hygiene kann ich zeitunabhängig auch morgen noch schaffen. Dann wäre es vielleicht sowas wie Wirksamkeit oder. Ja, tatsächlich sowas wie ich brauche, weil es im Inneren so chaotisch ist, brauche ich im Außen irgendwie eine Struktur. Ja, keine Ahnung.
Ganz
Also.
total. Also im Kinderzimmer sind genau die Sachen. Innerliche Unruhe, die ich nach außen trage, Glaubenssätze, die entstanden sind. Das ist bei Ordnung so viel. Darum, wir in unseren Ordnungsmeetings kommen wir auch oft ganz, 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 ganz tief. Gerade mit älteren Leuten, die auch noch Kriegszeiten erlebt haben, da geht es so unheimlich tief, weil da ist so viel drinnen.
Das ist ein bisschen wie, ich habe jetzt viel Kontakt zum Thema Geld gehabt. Geld ist auch ganz stark
Richtig.
verknüpft mit und Essen. Nahrung, Essen. Das hat auch ganz viel mit übergenerationalen Geschichten zu tun. Also, weißt du, die Kernthemen. Man könnte schon sagen, wenn immer wiederkehrend die gleichen Themen uns Energie rauben oder irgendwie unsere Aufmerksamkeit fressen, da steckt so oft so viel mehr dahinter, als in Anführungsstrichen nur an der Oberfläche schwimmt. Und manche Menschen räumen dann ja auch auf und schaffen Ordnung und sind trotzdem nicht glücklich und suchen in dieser Strategie das Glück und stellen dann fest, jetzt wo sie es vollendet haben, dieses Aufräumen und Ordnung schaffen, es war halt nicht das Bedürfnis und es war nicht der Kern ihrer Bedürfnislage. Also sind wir schon ganz tief
Habe ich jetzt noch
eingetaucht in
nie
dieses.
mitbekommen, dass jemand da fertig wurde, aber gut.
Und immer noch unzufrieden
Ja,
war?
naja,
Na,
was
ich.
heißt unzufrieden? Also selbst ich bin nicht fertig mit Ordnung.
Nee, ich hab schon mal wirklich Ordnung geschafft, weil ich dachte, das ist es, was ich jetzt brauche. Und dann saß ich in
Ah,
einer
temporär
Umgebung,
Ordnung
in der ich
geschaffen, ja.
mich wohlgefühlt habe, und trotzdem war die innere Unruhe und die innere Unzufriedenheit und so eine innere Frustration immer noch da, die sich auch mit dem Ordnungsschaffen nicht weg hat räumen lassen.
Okay,
Also,
dann hat die Strategie nicht funktioniert, ja.
genau, ich habe gedacht, das wäre es, und ich habe auch tatsächlich gedacht, das wäre mein Bedürfnis. Aber weißt du, sowas wie Selbstwertschätzung, Selbstwert oder Selbstliebe oder in Frieden sein mit sich und mal innehalten und in Balance kommen oder so. Ja, dann ist Ordnung schaffen nur ein Pflaster da drauf. Und tatsächlich bin ich ja ein Mensch, der auch gut mit Unordnung leben kann, wenn alles andere gut läuft. Allerdings ist Aufräumen für mich immer die erste Strategie, wenn ich im Chaos bin. Also wenn ich innerlich im Chaos bin, dann räume ich erstmal auf. Für mich ist Aufräumen sowieso die Strategie für Selbstwirksamkeit. Ja, wenn ich mich ohnmächtig fühle im Konflikt oder irgendwie überfordert bin mit irgendwas, das Erste, was ich mache, ich fange an zu putzen, aufzuräumen, weil ich da unmittelbare Ergebnisse sehe und da mein Handeln unmittelbare Folgen hat. Und ich sehe, ich bin wirksam. Ich kann Dinge bewegen, ich kann Dinge bewirken. Ich bin nicht abhängig von außen. Ich kann immer noch irgendwie für etwas sorgen. So.
Und genau das ist auch mein Ziel, dass nicht die Ordnung das Ziel ist, sondern dass der ganze Prozess zum Genuss wird.
Aha, habt ihr alle gehört? Aufräumen zum Genuss machen.
Ganz genau.
Annette, ich würde noch mal gerne einen Schritt zurückrudern und dich fragen, wie bist denn du dahin gekommen, wo du jetzt bist, und wie bist du die Person geworden? Du hast eben gesagt, du warst früher unordentlich und hast viel aufgeräumt. Also wo kommst du so her, und gab es einen Schlüsselmoment? Also war das dieser Moment, als du schwanger werden wolltest?
Ja.
Und was hast du da für Rückschlüsse draus gezogen? Wie hast du überhaupt erkannt, dass es das ist?
Naja, du schaust ja auf dein Leben und schaust so, was möchte ich denn anders machen als meine Eltern oder ne, ein Elternteil, sage ich jetzt mal. Und was für eine Mutter möchte ich sein? Und also das Ding ist ja, meine Freunde haben tatsächlich immer gedacht, dass ich gerne zu spät komme. Ich habe mit denen dann später darüber geredet. Und die haben immer gedacht, das mache ich gern, das macht mir Spaß. Und das zu spät kommen war immer ganz schlimm für mich. Ne? Also wenn ich um 14 Uhr mich mit meinen Freundinnen treffen wollte, dann habe ich kurz vor 14 Uhr gedacht, oh, ich muss los. Ne? Und dann hat es aber eine Stunde gedauert, bis ich wirklich loskam, und ich war zum Teil 1,5 bis 2 Stunden zu spät dann zum Treff. Und das war so eine schlimme Zeit für mich. Also ich habe auch nachts regelmäßig Albträume gehabt, dass ich nicht loskomme. Bis heute habe ich die noch. Obwohl ich ja jetzt das nicht mehr habe. Und es war ganz, ganz, ganz schlimm für mich. Und ich habe überlegt, möchte ich, dass meine Kinder das von mir lernen? Ne, weil das passiert nun mal sehr häufig, dass die Kinder das dann genauso übernehmen. Möchte ich, dass die sich genauso elend fühlen und im Auto oder auf dem Fahrrad sitzen und fast einen Unfall bauen, weil sie denken, fahr schneller, ich muss schneller, und diesen ständigen Druck zu haben? Und ich habe entschieden, nein, ich möchte es nicht. Und ich werde sehr viel in Kauf dafür nehmen, dass ich es schaffe, pünktlich zu sein, und dass ich es schaffe, ordentlich zu sein, dass ich es schaffe, organisiert zu sein und Sachen zu schaffen und nicht alles ständig bis auf die letzte Minute zu schieben und mich elendig dabei zu fühlen. Und das habe ich geschafft. Und das ist, wenn Leute sehen, was ich dafür mache, pünktlich zu sein und ordentlich zu sein, da schlackern die manchmal mit den Ohren und denken, wie krass, aber das ist mein Weg. Und der ist nicht leicht, aber der macht mich glücklich. Ihr könnt gar nicht glauben, ich war heute bei einem Termin, 12 Uhr war ich verabredet mit jemand, und ich war 11:50 Uhr schon dort.
Wow.
Ich könnte heulen, weil ich da so glücklich bin. Jedes Mal, bis heute, ich bin schon seit Jahren meistens überpünktlich, und ich schwebe immer noch vor Glück, wenn ich eben so überpünktlich bin. Und darum, ja, das ist es wert. Und genauso geht es mir mit meiner Wohnung, die ist tagsüber oft noch im Chaos, und abends habe ich dann meine Routine, und da räume ich die auf, und dann schreite ich wie so eine Königin durch meine Drei-Zimmer-Wohnung und denke so, boah, schaut's euch an, schaut euch diese Schönheit an. Und Das ist es wert, jeden Abend meine Routinen abzuhaken, Zeiten einzutragen, wo jeder denkt, Gottes Willen, ist die crazy.
Ihr könnt sie nicht sehen, aber sie strahlt gerade. So richtig glowing. Was tust denn du dafür, um pünktlich zu sein?
Okay, ich sag's, aber mach dich auf was gefasst. Also es ist so, wenn ich jetzt um 14 Uhr einen Termin habe, woanders, ne? Dann war es, wie gesagt, bisher so, dass ich kurz vor 14 Uhr gemerkt habe, oh, ich muss ja los, ne? Und dann Computer zugeklappt, aufgestanden, boah, ich habe voll Durst, ich habe voll Hunger, ich muss auf Toilette, ich muss ja noch packen dafür. So, und dann war ich natürlich im Mega-Stress. Auf jeden Fall nach 40 Minuten kam ich irgendwann los. Je nachdem. Und jetzt ist es so, wenn ich 14 Uhr einen Termin habe, dann muss ich erstmal rechnen, wie lang brauche ich dahin mit meinem Radl. 15 Minuten radel ich hin. Das heißt, ich muss 13:45 Uhr auf dem Fahrrad sitzen. Das heißt, ich muss 13:40 Uhr das Haus verlassen, weil ich mindestens zweimal nochmal rein muss, weil ich was vergessen habe.
Okay, du
Das
kennst dich
heißt,
selbst gut.
ich muss 13:30 Uhr spätestens den Computer zuklappen, weil ich dann noch spüre, dass ich Hunger, Durst habe und auf Toilette muss. Das dauert ungefähr 10 Minuten. Und dann gebe ich mir noch 5 bis 10 Minuten Puffer. Das heißt, jetzt lass mal 13:10 Uhr, 13:15 Uhr, sowas muss ich den Computer zuklappen. Und das muss ich mir bei jedem Termin erneut ausrechnen.
Ja.
Das ist mein Leben. Anders funktioniert das nicht.
Mein Mann sagte mal, Verena, wenn du pünktlich ankommen möchtest, wäre es eine gute Idee, rechtzeitig loszufahren. Das ist, wer pünktlich ankommen will, muss pünktlich loskommen. Wenn du dich selber kennst und weißt und auch, hey, es braucht auch eine gewisse Bereitschaft, einzusehen und anzuerkennen, dass man so tickt, gell?
Ja,
Also,
dass man so
ich
ist.
ignoriere ja nach wie vor die Zeiten, die ich brauche, um meine Jacke, meine Schuhe anzuziehen und gerate dann unter
Ganz
Druck.
genau.
Ich habe einen pauschalen Puffer, deswegen klappt das mittlerweile ganz gut, dass ich einfach sage, immer 10 Minuten vor der Zeit. Gleichzeitig, wenn in meinem Terminkalender 14 Uhr steht, peile ich 14 Uhr an und nicht
Ganz genau.
13:50 Uhr. Meine Kinder finden das ätzend, wenn es immer auf den letzten Drücker dann doch, und die sind dann meistens schon fertig und ich aber noch nicht, weil ich mir dann doch noch erst die Schuhe anziehen muss. Oder, oh, meine Wasserflasche, die muss ich noch auffüllen, die habe ich vergessen. Nochmal schnell hochlaufen, auffüllen. Das sind so. Ja, wenn man die Stoppuhr drücken würde, immer nur so 1 Minute, 2 Minuten-Dinger. Aber in Summe, mit den Wegezeiten und vielleicht auch mit dem Innehalten und über, also dieses Überlegen, habe ich irgendwas vergessen? Ist noch irgendwas? Im Kopf dreimal diese Checkliste durchgehen. Da geht Zeit für drauf.
Total, die muss
Ja.
man einberechnen. Ja, und ich habe auch genug Leute, die sagen, Gott, was ist denn das für ein Stress? Ne? Ist es denn nötig? Ja, es ist nötig, weil wenn ich dann auf dem Fahrrad sitze und Puffer habe, da fahre ich nicht, da schwebe ich über die Straßen. Und
Das
dafür ist
stimmt.
es wert.
Und es klang jetzt auch nicht so, als wäre dieses Planen für dich stressig und als wäre jetzt 12:45 den Computer ausmachen stressig. Das ist ja eher, wir planen. Wir machen uns einen Plan, so wie einen Projektplan und schätzen halt die Arbeitspakete, die zu erledigen sind. Darfst halt keine vergessen. Wenn du Routine hast, vergisst du auch keine mehr. Gehst halt dann, du hast das eben so schön bildlich geschildert. Was muss ich dafür alles tun? Was tue ich eigentlich üblicherweise vorher? Und was ich auch so ansprechend finde, ich habe ja nun viel mit dem Thema Übergänge zu tun. Was du machst, ist auch deinen Übergang zu planen, zu sagen, wie komme ich von Arbeiten zu, ich treffe mich mit einer Freundin. Das ist ja Arbeit beenden und mich darauf einstimmen, dass ich jetzt in einer Aufbruchphase bin. Von dieser Aufbruchphase wirklich ins Loskommen. Also, ne, in dem Moment, wo ich auf dem Rad sitze und in die Pedale trete, bin ich von zu Hause weg. Ab da, ne, nichts mehr nochmal zurücklaufen und irgendwas fertig machen oder so. Und während des Weges mich darauf einstimmen, dass ich gleich vom Rad steige und in den Kontakt mit einem anderen Menschen gehe, den ich da treffe. Wenn ich nur im Kopf habe, ich höre auf zu arbeiten, ich treffe mich mit einer Freundin, dann habe ich ja nur im Kopf, Arbeit weg, Freundin da. Und wo bin ich in der Zeit? Ja, also ich finde, so eine Dreiviertelstunde, um ein Treffen vorzubereiten, wenn ich so meine emotionale Komponente noch mit dabei habe, das ist ja, das sind manchmal Routinehandgriffe, es ist aber, ne, nochmal zur Toilette gehen und noch was essen, noch was trinken. Das ist halt auch so körperliche Selbstfürsorge, um mal kurz bei sich selber einzuchecken und zu gucken, wie geht es mir gerade, was brauche ich noch? Und dafür hast du Zeit, die uns bei gestressten Übergängen oft fehlt. Und dann spüren wir uns nicht mehr, kommen irgendwo völlig abgehetzt an. Die Freundin fragt, hey, schön dich zu sehen, wie geht's dir? Und du sagst, keine Ahnung. Jetzt gerade bin ich einfach nur gestresst. Und das ist doch schade, weil unser Treffen dann erstmal ein Runterkommen bedeutet.
Ja, und Verena, wenn ich da noch was ergänzen darf, da
Ja,
geht es
bitte.
um Selbstfürsorge. Ich bin es dir wert, wenn wir uns treffen. Ich bin es deiner Zeit. Deine Zeit ist mir so wertvoll, als dass ich pünktlich komme. Und
Ja.
ich bin es mir selbst wert, als dass ich pünktlich komme, weil ich mit Entspanntheit ankommen möchte. Also, und da geht es auch ganz viel in meinem Ordnungskurs drum. Jetzt, den ich mache. Ich verbinde ja jetzt die GfK und die Ordnung fürs Jahresprogramm. Und da geht es ganz viel drum. Bist du es dir wert, von einem sauberen Teller mit sauberem Geschirr zu essen? Bist du es dir wert, abends auf ein aufgeräumtes, sauberes Sofa zu sitzen? Bist du es dir wert, in dein frisches Bett, das schön vorbereitet ist für dich, zu liegen? Bist du es dir wert, morgens in die saubere Dusche zu steigen? Die Ordnung machst du für dich, für niemand anderes.
Das
Außer
ist
du sagst, wenn jemand zu Besuch kommen möchte, ist es der mir wert. Und ich möchte stolz auf mich sein. Das ist auch völlig in Ordnung.
ja, jetzt kommen mir ganz viele Menschen in den Sinn, die sagen, ja, ich habe keinen Bock immer aufzuräumen, wenn Besuch kommt. Oder ja, ich räume auf, wenn Besuch kommt, weil es mir sonst so peinlich ist. Aber darum geht es ja eigentlich gar nicht.
Ganz genau.
Es geht darum,
Das
dass
wollen
wir
wir
uns.
komplett umändern.
Genau.
Das wollen wir kom das ist, ich will das Mindset komplett umändern. Und dass du spürst, das ist ein Diamant. Das Aufräumen ist eine Freude. Und ich kann mich mit jedem Schritt feiern. Ich habe meinen Kühlschrank durchgeschaut, ob alle Lebensmittel noch haltbar sind. Und danach darf ich erstmal innehalten und mich über mich freuen, dass ich das gemacht habe. Und dass ich mir das wert bin, dass ich tolle Lebensmittel im Kühlschrank haben möchte. Und dass die Lebensmittel und die Natur mir das wert ist, als dass sie nicht schlecht werden sollen.
Ja, ich merke schon bei den ganzen Beispielen, die du bringst, das ist ein riesen, riesen Universum. Also es geht nicht nur darum, wie schaffe ich es, dass der Esstisch immer frei bleibt von Krempel. Was hat die
Aber auch
GfK?
das ist okay, Verena. Wenn du sagst, mein Fokus ist der Esstisch, dann machst du mal nur den Esstisch.
Ja,
Und du
ja, ja.
schaust, genau, ne, das ist alles in Ordnung. Du schaust, jetzt mache ich den einmal komplett frei, dann feiere ich mich, ganz wichtig. Und dann schaue ich mal, was passiert denn mit dem Esstisch über die nächsten Tage? Was bleibt da alles drauf liegen? Weißt du, du siehst das so richtig als Spiel an, ne, als Forscherin und völlig ohne Urteile. Wer legt denn da was wieder hin?
Ja. Ha, als du eben die ganzen Beispiele aufgezählt hast mit Sofa, ich habe ein ganz vieles in Haken gemacht und dann kam doch das mit der Dusche. Ja, verdammt. Es gibt immer irgendwo diesen wunden Punkt oder den blinden Fleck, wo ich sage, jo, prinzipiell. Ich gehe nicht zu tief rein. Was wollte ich gerade fragen? Da war ein Stichwort. Genau, feiern. Ich finde es sehr schön, die Jasmin, die bei uns Gewohnheitsbildung macht, die sagt zum Gewohnheitsbilden, zu der Methode, die sie lehrt, da gehört das Feiern unbedingt mit dazu. Das finde ich jetzt bei dir auch wieder. Bei Feiern denke ich immer an das Feiern und Bedauern in der GfK, weil das auch so ein, ne, wir machen das im Jahresprogramm auch einen ganzen Monat lang, dass wir feiern. Und das als Quell von Energie auch identifizieren und sagen, das bringt so viel Kraft und Verbindung und aus der Verbindung heraus wieder neue Energie. Also nichts ist energetisierender für Menschen, als in Verbindung zu sein. Und wir verlieren halt viel die Verbindung. Und damit bin ich zu der Frage zurückgekommen, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben. Du und die GfK, was habt ihr denn für eine Geschichte miteinander?
Das wäre vielleicht noch ganz gut, genau. Boah, bei mir hat es so angefangen mit 17 Jahren, dass ich
So
so
früh
gemerkt habe,
schon.
also nicht mit der GfK, pass auf,
Ja.
ich habe eine ganz lange Geschichte. Ich habe so realisiert in meinem Köpfchen, in meinem Jugendlichen damals noch, es ist schon komisch. Meine Kindheit war recht gut, ich wohne sehr schön, Schule war schrecklich, aber ich war da derzeit gerade auf einer Schule, die war richtig bombencool, auf so einer Zweijährigen. Also es hat, die Umstände waren voll perfekt. Mein Körper, alles, keine Schmerzen, wirklich eigentlich von außen betrachtet würde jemand sagen, die 100%, da läuft's. Und trotzdem bin ich nicht ständig glücklich im Dreieck gesprungen. Und habe ich gedacht, hä, das stimmt doch was nicht. Wenn im Außen alles gut ist, wie kann es dann sein, dass ich nicht glücklich bin die ganze Zeit? Und da habe ich dann, ich bin Autodidaktin, also ich kann mir Sachen nur selber beibringen. Ich tue mich ganz schwer mit Kursen, die vor allem, also ne, wo ich anderen zuhören muss, darum habe ich 1000 Kurse dann mitgemacht, online und Bücher gelesen, ne, und die gab es ja früher noch nicht so viel wie heutzutage. Ne, ich habe ganz viel gelesen und ich habe so das Gefühl gehabt, mit jedem Buch, mit jedem Seminar, mit jedem Workshop ist so ein kleines Puzzleteil von einem riesigen Puzzle. Und ich habe immer gedacht, das kann doch nicht sein. Und ich habe dann irgendwann nach 10 Jahren akzeptiert, okay, so wird es halt mein Leben lang weitergehen und ich werde immer nur mit jedem Teil, mit jedem Buch so ein mini kleines Puzzle finden. Puzzleteil. Und dann, da war ich ja dann schon 30, ne, da war mein Sohn dann gerade frisch auf der Welt, weil ich so ein Baby treffe. Da war so ein GfK-Vortrag, 3/4 Stunde, habe ich gedacht, 3/4 Stunde gelabern, na komm, ich setze mich mal rein. Und ich saß dann da und die Tränen liefen und ich habe echt gedacht, shit, das ist es. Das ist das Puzzle. Ich habe
Das ist
das
das
Puzzle
Puzzle.
gefunden. Also es war wirklich, ich hatte wirklich diesen Aha-Moment. Und ich weiß nicht, ich habe mir danach ein Sprachtagebuch gemacht, das habe ich bis heute. Und habe gesagt, Annette, ich hab's gefunden. Na, und dann ging es natürlich los, Bücher gewälzt und Online-Kurse mitgemacht und dann war ich nicht mehr zu stoppen. Dann habe ich ein, zwei Jahre
Weißt du
GfK.
noch, was genau an der GfK es war?
Ja, total, das kann ich dir sagen, weil jeder Kurs, den ich davor gemacht habe, ist immer mitgeschwungen, deine Wut ist nicht gut. Du musst schauen, dass die Wut weggeht. Deine Angst ist nicht gut, deine Traurigkeit ist nicht gut, deine Gedanken sind nicht gut, alles schlecht. Du musst das alles überdeckeln mit Positiven.
Ah, ich ahne,
Und
was kommt.
ich habe gedacht, stopp, ich liebe meine Wut. Ich habe immer gewusst, meine Wut ist gut. Aber ich habe immer zerstört mit der. Ne? Ich wusste, die nicht anzuwenden. Und in der GfK war das erste Mal, dass die Frau mir gesagt hat, jedes Gefühl ist richtig, weil jedes Gefühl zeigt dir deine unerfüllten und erfüllten Bedürfnisse. Und das war für mich so, endlich,
Ah.
endlich. Sie sagt das, hört ihr alle zu? Sie spricht die Wahrheit. Also das war für mich so, boah. Und dann habe ich jahrelang auch nur mit Gefühlen gearbeitet, mit dem Possibility Management. Da gibt es nur 4 Gefühle im Possibility Management. Traurigkeit, Wut, Angst und Freude. Und da haben wir jede Woche nur mit den Gefühlen gearbeitet. Und das war Wahnsinn.
Okay. Und was hat sich jetzt konkret verändert? Also kannst du jetzt deine Gefühle einfach besser annehmen und sie nehmen, wie sie sind?
Ja, das hat nochmal 4 Jahre gedauert. Ich habe davor immer so meine Gefühle gedacht, ich muss die nutzen. Es hat auch wunderbar funktioniert. Bis zum gewissen Punkt, wo ein Gefühl nicht mehr nutzbar ist. Und dann
Was
muss man
heißt
das Gefühl,
ein Gefühl nutzen?
ah ja, also ein Gefühl nutzen heißt, also fangen wir mit der Angst an. Die Angst, die blieb bei mir immer stecken im Hals und hat mich gelähmt.
Ja.
Und wenn ich Angst fließen lasse in meinem Körper, dann nutze ich die. Ne? Zum Beispiel, wenn ich Angst vor unserem Interview gehabt hätte, dann hätte ich mich vorbereitet. Oder die Angst lässt mich fokussieren, dass ich jetzt nicht noch 1000 Dinge nebenher mache, sondern dass ich sage, okay, jetzt fokussiere ich mich darauf. Also die Angst nutzen und eben auch vorbereitet zu sein. Warum habe ich denn Angst vor der Prüfung? Ah, ich könnte ja mal ein bisschen mich vorbereiten, ne? Also, dass ich da die Angst nutze. Was haben wir noch? Die Wut. Oh, die Wut, die setzt ja unheimlich viel Energie frei. Oder wenn du
Mag
wütend
die
bist,
auch gern.
oh. Und die kannst du natürlich einmal ganz unabhängig vom, ne, von dem, der durch die Situation nutzen, die dich wütend machen und sag, ich misste jetzt aus. Also mit Wutenergie ausmisten,
Also
mega.
Tatkraft, ne? Das ist
Tatkraft,
Handlungsenergie.
da entscheidest du plötzlich richtig radikal, aber auch Grenzen setzen. Ne? Wenn mich jemand wütend macht, oft geht der über meine Grenzen. Stopp. Ich möchte nicht, dass du so über meine Kinder redest. Stopp. Ne? Ich habe ein bisschen komische Grenzen, darum will ich dir jetzt nicht sagen, ich habe sehr merkwürdige Grenzen für andere Menschen. Aber zu sagen, stopp, hier bis hierhin und nicht weiter. Und wenn ich das früh genug lerne zu spüren, kann ich ganz früh auch schon die Grenze setzen.
Ja, weißt du, wenn wir wütend sind, in dem Moment, wo wir wütend sind, ist es uns auch ziemlich egal, was andere Leute von uns denken. Das heißt, wir können unsere Grenzen schützen und in dem Moment ist es nicht mehr so entscheidend, für uns, ne, nur in dem Moment nicht so entscheidend, wie der andere jetzt darüber denkt oder was der denkt, sondern wir verteidigen halt unsere Grenze. Klammer auf, wir haben ein total großes Recht, das zu tun, Klammer zu. Und
Vor
meistens,
allem wir Frauen.
wenn es im legitimen Grenzen halten, ab, was sollen denn die Leute denken? Oder ich passe mich lieber an. Das ist einem total egal, wenn man wütend ist.
Und das muss man nutzen, aber natürlich in geordneten Bahnen.
Nicht destruktiv-aggressiv, sage ich immer.
Genau,
Konstruktiv-aggressiv
also ich habe Grenzen setzen
cool.
in 3 Schritten, bringe ich den Leuten auch bei, damit das alles erstens früh genug passiert und zweitens geregelt passiert, ne? Dass ich nicht schreie und weil das bringt gar nichts. Ne?
Ja.
Aber vor allem, dass ich früh genug, ne? Wenn mir Pünktlichkeit wichtig ist und du kommst zu spät zu unserem ersten Treffen, dass ich nicht sage, ach ja, gut, das ist unser erstes Treffen und jetzt bin ich mal nicht so und die Verena weiß es ja auch nicht. Ne? Und dann nach dem vierten Treffen bist du immer noch unpünktlich. Naja, ich habe ja auch nie was gesagt zu ihr. Ne? Ne? Gerade die Frauen machen das gerne. Nein, gleich beim ersten Mal, Verena, du bist jetzt gerade 5 Minuten später, als wir vereinbart haben. Ne? Muss man auch so sagen, nicht du bist zu spät, sondern ne?
Ja.
Mir ist Pünktlichkeit super wichtig, weil ich mir sonst Sorgen mache. Oder könnten wir nächstes Mal schauen, das. Ganz früh und ganz freundlich auf die
Ja,
Grenze
da
hinweisen.
ist ja noch gar keine Wut.
Da ist ein bisschen Wut, während ich gewartet habe.
Ah ja,
Die
okay.
nutze ich, genau. Also mir ist Pünktlichkeit überhaupt nicht wichtig. Wie gesagt, meine Grenzen sind ganz komisch. Bei mir kannst du eine halbe Stunde zu spät kommen. Ich habe gar kein Problem damit.
Okay, naja.
Aber jetzt möchte ich bitte noch auf das dritte Gefühl, weil das ist das mittlerweile eins meiner Lieblingsgefühle, die Traurigkeit. Ich habe nämlich ganz lang konnte ich mit der gar nichts anfangen. Ich habe gedacht, was ein Bullshit. Traurigkeit braucht doch kein Mensch. Und mittlerweile, wenn ich dann so traurig bin, ich weine auch sehr schnell, dann setze ich mich hin und weine und ich komme dann so richtig bei mir an. Und da passiert was in mir. Ich habe dann so ein Empathieherz. Wenn du traurig bist, kennst du das, wenn du dich plötzlich verbunden fühlst mit anderen?
Ja.
Und wenn ich richtig traurig bin und mich hinsetze und das zulasse, dann öffnet sich so mein Herz und ich fühle mich plötzlich mit allen Lebewesen auf der Erde verbunden. Und das ist irre. Und diese Empathie, die wir mit Traurigkeit empfinden können, irre. Nicht mit dem, der mich traurig gemacht hat unbedingt, ne? Aber mit allem anderen.
Ja. Ich lasse das sacken, weil der Gedanke durch mein Hirn durchfließt, dass Kinder besonders dann viel liebevolle Zuwendung bekommen, wenn sie traurig sind und alle anderen Gefühle entweder nicht erkannt werden oder schnell reguliert werden. Also selbst die überbordende Freude, die ein wunderschönes Gefühl ist für das Kind, ist für uns Erwachsene schnell zu viel. Nur bei der Traurigkeit, da kriegen Kinder oft Zuwendung, bis auf diese Situation, wo man sagt, muss man doch nicht traurig sein oder so, ne? Das gibt's auch. Aber sagen wir mal so nehme ich mich als Beispiel, um es gar nicht zu verallgemeinern. Ich fühle mich am schnellsten verbunden und am schnellsten herzöffnend im Kontakt, wenn jemand traurig ist. Ja, bei Wut muss ich mich immer gut abgrenzen. Bei Freude bin ich schnell überfordert. Mit der Scham oder mit Schuldgefühlen bei meinen Kindern kann ich nur ganz schlecht umgehen. Wut, da halte ich mit Wut dagegen. Das kann ich ganz gut aushalten, aber es ist auch ein heißes Gefühl. Da würde ich aber nicht sagen, wir sind in Verbindung, sondern da sind wir in der Leidenschaft. Ja, das kriege ich auch noch hin. Und Traurigkeit macht's langsamer, macht's besinnlicher, macht die Welt so ein bisschen kleiner. Das ist mir so in sich gekehrt. Und ich habe aber auch, wir haben ja alle Spiegelneuronen. Ja, wir gehen dann auch ins Mitgefühl. Ich gehe dann auch ins Mitgefühl, wenn jemand traurig ist. Ja. Oder auch Trauer, ne? Also Traurigkeit ist das eine, Trauer ist das andere.
Genau, das ist im PM was komplett Unterschiedliches, ja.
Ja, genau.
Da
Und
völlig zu trennen, ja.
auch Menschen in Trauer werden ganz anders behandelt. Bis ihnen dann irgendwann nachgesagt wird, sie bräuchten jetzt mal, könnten jetzt mal aufhören zu trauern. Wenn es dem Umfeld dann zu viel wird, weil sie nicht gut damit umgehen können.
Aber so ist
Ja.
es, genau. Wenn jemand zu lang auch traurig ist, nicht nur trauert, sondern auch ein Kind, das zu lang traurig ist, ist dann irgendwann auch nicht mehr okay, gell?
Okay, also lange Zeit hast du geglaubt oder gedacht, man muss mit dem Gefühl arbeiten und das für sich nutzen. Und was hat sich dann geändert? Hat sich dann was geändert oder machst du das immer noch?
Immer noch. Alles, Ordnung und GfK ist bei mir ein ewiger Weg. Darum muss, oder? Oder Verena? Erstmal noch nie fertig. Wenn es eine
Nee.
fertig ist, ploppt das nächste auf.
Ja, und es ist so Phasen und Entwicklungsstufen. Also, ne, nimm die Treppe. Es geht immer bergauf, Stufe für Stufe. Es wäre sehr bedauerlich, wenn man sofort springen könnte, aber so hoch komme ich gar nicht. Und wenn ich denke, ich bin angekommen, dann sehe ich nur die nächste Treppe, die kommt. In welcher Stadt gibt es so viele Treppen? Es gibt so eine italienische Stadt, die in die Küste so reingebaut ist. Da geht es quasi die ganze Zeit nur. Wir wohnen hier in Wuppertal. In Wuppertal gibt es das ist auch. Du hast unten das Tal und rechts und links geht es halt hoch und du hast überall Treppen, die haben alle Namen. Und da ist auch unten manchmal angeschrieben, wie lange das wohl dauert, diese Treppen zu erklimmen. Die Bushaltestellen tragen den Namen der Treppe, weil du halt aus dem Tal irgendwie rauskommen musst. Und da weiß man auch nie genau, ist das jetzt wirklich am Ende oder kommt um die Ecke die nächste Treppe? Genau, ja, es ist ein dauerhafter Lernprozess und gleichzeitig gibt es auch eindeutige Meilensteine, wo ich weiß, von hier aus geht es nicht mehr zurück. Also geht dir das auch so bei der Ordnung, dass du sagst, da, wo ich mal herkomme, da geht es für mich nie wieder zurück? Also ist gar keine Frage.
Ich muss sagen, ich bin manchmal neidisch, wenn ich bei Kundinnen daheim bin und wir haben so einen richtigen Chaosbereich. Oh, denke ich mir, ach, das will ich manchmal auch mal wieder. Dieses
Warum?
geile Gefühl haben, sowas, oh, das ist wie so eine Schatzkiste. Ich liebe das ja, bei anderen Chaos zu entdecken. Das ist so geil, was da alles auftaucht. Oh, und das sind so richtig wie so eine Schatzkiste. Weißt du, diese ganzen Chaosbereiche. Und da denke ich manchmal, oh, schade manchmal, dass ich sowas nicht mehr habe. Aber manchmal entstehen wieder so Kisten bei mir, selten, aber dann werfe ich Sachen zusammen. Oder bei den Kindern macht man das mit Absicht. Da immer, wenn ich was habe, was rumliegt in der Wohnung, werfe ich das in so eine Kiste. Und dann machen wir so ein Ordnungsspiel, das heißt gefühlte Ordnung. Da kommt ein Tuch drüber, und da darf jeder reingreifen und fühlen, was er fühlt.
Ach, wie
Und das ist
lustig.
dann auch wieder ein bisschen wie diese Schatzkiste. Oh, das habe ich, ne, das habe ich vor einem Monat, habe ich das schon gesucht. Ne, und dieser Effekt, den finde ich so toll und den vermisse ich manchmal, dieses Sachen wiederentdecken, die schon jahrelang irgendwo verkrustet waren.
Ich habe
Und
jetzt mein
das,
Nugget schon mitgenommen. Das wusste ich nämlich nicht. Ich habe mich mit Annette noch nie über Ordnung unterhalten, wollte ich mal hier so sagen. Wir haben uns über GfK unterhalten, über dieses Projekt nächstes Jahr, über uns als Person. Ich habe mich noch nie mit ihr über Ordnung und ihre Systeme der Ordnung unterhalten. Ich habe noch nicht einen einzigen Hack von dir abgegraben. Das war jetzt das Erste, was ich für mich mitnehme. Ich freue mich schon auf die Frage, die ich ja ganz zum Schluss stelle, wo ich sage, hast du eine Kleinigkeit, mit der man anfangen kann? Aber vorher wollte ich dich fragen, also wir sprechen gleich noch über das Jahresprogramm. Ich gehe mal gerade hier meine Notizen durch. Ich habe sonst nicht so viele Notizen, aber genau. Bevor ich dich frage, gibt es eine Sache, die du jedem empfehlen könntest? Ich hab im Vorfeld darüber nachgedacht. Ich habe in diesem Jahresprogramm ja, ich habe weitaus mehr als 12 Themenschwerpunkte geplant. Meine ursprüngliche Idee war für jeden Monat einen Themenmonat, also 12 Themen. Und dann sind mir Menschen begegnet, wie zum Beispiel die Anne mit ihrem Atem, die sagt, du Atem, ja, da können wir einen Themenmonat draus machen, aber eigentlich würde ich gerne das ganze Jahr über mit den Menschen atmen und würde gerne auch die Themenmonate begleiten. Also, wie kann der Atem dich unterstützen bei Geldthemen? Wie kann dich dein Atem unterstützen bei Wut und Ärger oder bei Schuld und Scham oder bei der Ernährung oder was auch immer? Jedenfalls hat sich herausgestellt, dass einige Themen, die wir im Jahresprogramm vorgesehen haben, eigentlich jahresbegleitende Themen sind, die uns die alle Monate durchweg verfolgen und begleiten, wo die Expertinnen auch immer in die Workshops mit reinkommen können und Übungen dazugeben können und sagen können, wenn ihr aufräumt, achtet hier auf die und die Atmung, ne? Oder wenn ihr merkt, ihr habt einen Glaubenssatz bei Geld und euch schnürt die Kehle zu, dann nutzt doch euren Atem, hier ist eine Übung. Das heißt, wir haben 12 Monate mit Themenschwerpunkten plus diese begleitenden. Und in dem Zuge ist mir aufgefallen, dass ich zu jedem Themenmonat in meinem Leben eine Sache habe, die ich für mich vollständig integriert habe. Es gibt so eine Sache, die für mich in, ja, du hast eben Game Changer gesagt irgendwie, der mir reicht, um so on track zu sein. Das ist bei meinem Frühstück, also bei Ernährung zum Beispiel, habe ich mir einfach angewöhnt, Stinas Empfehlung zu folgen und meinen Tag mit einem Omelett mit Gurke und Ziegenkäse oder Feta zu starten. Das mache ich die ganze Zeit. Immer und immer, das ist die eine Sache und die hat alles andere ins Rollen gebracht. Und für mich ist dieses morgendliche Omelett der Anker für einen guten Tag. Und ich merke auch, das beeinflusst mein Leben, wenn ich das Omelett nicht haben kann. Jetzt ist es relativ einfach, auch wenn man unterwegs ist. Omelett gibt es eigentlich in jedem Restaurant. Du kannst es überall bestellen. Und Gurke haben die meisten Restaurants auch da. Vielleicht nicht unbedingt Feta oder Ziegenfrischkäse. Im Zweifel tut es dann halt auch ein Frischkäse oder so. Eigentlich gibt es das immer. Das heißt, auch für Menschen, die viel reisen oder die wenig Zeit haben, weil sie junge Kinder haben, ein Omelett in die Pfanne hauen kannst du dir eigentlich. Das ist in 3 Minuten ist es fertig. Ja, und es dauert auch nicht lange, das zu essen. Das kann man sogar mitnehmen und kalt essen. Also, das ist so ein Ding, wo ich denke, das ist eine Sache in meinem Leben, die bringt mir zum Thema Ernährung ein gutes Gefühl. Und das habe ich auch beim Thema Ordnung. Ich habe vor einigen Jahren, ich glaube, es war Marie Kondo. Ich glaube, das ist von ihr das Buch. Vielleicht auch nicht, dann tue ich ihr Unrecht. Also Marie Kondo habe ich auf jeden Fall auch entdeckt. Aber das Buch heißt Die magische Küchenspüle. Und da
Oh
wird
ja.
ganz viel über Ordnung gesprochen. Aber es beginnt alles und dreht sich alles um die Küchenspüle. Und der Auftrag ist, abends vorm zu Bett gehen, dafür zu sorgen, dass die Küchenspüle glänzt. Und ich hatte damals ein sehr, sehr, sehr unordentliches und unsauberes Haus. Ja, drei kleine Kinder, damals noch kein Hund, aber mein Mann war in den ersten Jahren nur am Wochenende zu Hause und ansonsten beruflich unterwegs. Wir hatten noch Familienbett und Kinderwagen und Buggy und also viel, ne, Stillkind und Beikost und Gedöns. Also wirklich, ich weiß heute gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Das ist so weit weg. Ich weiß, ich habe es irgendwie gewuppt, aber damals war es echt anspruchsvoll. Und als ich angefangen habe, wenigstens abends diese 10 Minuten, also das erste Mal die Spüle sauber machen, war ein Halbtagesprojekt. Das war krass, weil das gar nicht so banal war und die wirklich zum Glänzen zu bringen, war echt eine Herausforderung. Aber es ist mir gelungen, mit, ne, den Abfluss aufschrauben und da alles rausholen und einmal den Dreck da rausmachen und in den nächsten Laden fahren, um irgendwo einen ökologisch wirksamen Rohrreiniger zu finden. Also man muss das schon wollen irgendwie. Und ich habe mich nicht bremsen lassen. Und allein dieser halbe Tag, den ich da rein investiert habe, abends war dann die Spüle sauber und ich meine, du wirst es mir glauben, wenn sich da jemand noch die Hände gewaschen hat, ich habe nachgewischt. Abends musste die trocken und sauber und schön sein. Und am nächsten Morgen in diese Küche zu kommen, wenn du einmal die Küchenspüle machst, dann machst du auch irgendwie, fängst du an, den Rest auch zu machen. Aber der Auftrag war nur diese Küchenspüle und sich darauf zu konzentrieren, dass wenigstens die abends fertig ist. Und das hat mich dazu veranlasst, nach und nach viel, viel, viele Bereiche in Ordnung zu bringen. Und meine Frage an dich ist nochmal eine persönliche Frage, bevor wir auf das Jahresprogramm zu sprechen kommen. Hast du auch so was Magisches für dich entdeckt im Thema Ordnung? Also gibt es, wenn du wenig Zeit hast, gibt es die eine Sache, wenn die erledigt ist, dann hast du, weiß ich nicht, das Gefühl, 80% ist irgendwie schon geschafft oder das motiviert dich oder das gibt dir 80% der Energie. Ich glaube, das ist eher eine energetische Frage als eine Frage im Außen. Wenn ich die Küchenspüle fertig hatte, dann war ich temporär richtig glücklich. Und ja, hat mir auch auf die Schulter geklopft. Also ich war es mir wert, ne, das zu machen. Das war das. Und das war auch der Tagesabschluss. Das war die Routine vorm Schlafengehen. Hast du
Ja,
auch so
ganz gut.
eine Ecke oder einen Akt oder etwas, wo du sagst, wenn ich das erledigt habe, wenn ich nur eine Sache erledigen kann, dann mache ich die?
Eine Ecke glaube nicht, weil ich einfach jeden Abend meine Routinen mache und dann immer eine gute Ordnung herrscht. Aber ich habe was? Eine Technik, ich glaube, die rettet mich die ganze Zeit, ne, wenn man das vergleichen kann. Das ist die Zeitrestriktion. Das heißt, die Zeit zu begrenzen. Das ist was, damit bin ich so erfolgreich und das fällt mir gerade auf, das mache ich überall im Leben. Also gerade aktuell habe ich das bei den Kindern mit der Schule eingeführt, weil es war jetzt, ich hatte jahrelang Kämpfen mit meiner Tochter, obwohl wir keine Freilernerschule, keine Hausaufgaben, keine Klassenarbeiten, alles wunderbar. Und trotzdem war es ein Riesenkampf, weil trotzdem müssen die irgendwann ihre Hefte mal schaffen. Und wenn sie dann mal Lust hatte, haben wir immer gemacht bis zum Abkotzen. Und jetzt mit meinem letzten Kurs, der hieß einen Monat gegen Prokrastination, habe ich das mit der Zeitrestriktion nochmal richtig auf die Spitze getrieben und gesagt, Leute, ihr dürft die Sachen nicht machen, bis ihr keine Lust mehr habt. Das sage ich zwar schon immer mit im Kontext Ordnung, aber da habe ich nochmal ganz klar hat gesagt, egal welche Aufgabe ihr macht, es gibt eine Zeitvorgabe und die ist kurz und danach müsst ihr aufhören, egal wie viel Lust ihr habt, weiterzumachen. Und dann habe ich gedacht, das mache ich doch bei den Kindern mit der Schule auch. Ich so, Kinder, 10 Minuten Schule, danach wird der Stift, ihr dürft noch das Wort fertig schreiben und dann wird der Stift weggelegt. Und seitdem haben wir ständig Diskussionen, dass die Kinder weitermachen wollen. Bitte, Mama, nur noch die Seite fertig. Nein, weg mit dem Stift, jetzt wird erstmal gespielt. Also hätte ich nicht gedacht, dass selbst auch in dem Schulkontext das so eine Wirkung hat. Ich mache das ständig. Ich mache, wenn ich mir Aufgaben, wenn ich irgendwas erledige, gebe ich mir immer eine Zeit und danach muss ich aufhören. Und du kennst wahrscheinlich, man schafft es meistens auch gerade so in der Zeit.
Du hast so
Danach,
viel Zeit, wie du dir nimmst.
ganz
Also, du
genau,
brauchst, nee, wie war
danach,
das? Du brauchst so lange, wie du dir Zeit gibst.
ganz genau, danach schaue ich eine Minute aus dem Fenster oder ich räume die Sachen auf. Ne, das ist dann so mein Abschluss der Aufgabe. Ne, und das mache ich jetzt noch viel krasser. Und auch bei meinen Routinen habe ich gemerkt, ich muss immer schauen, dass ich nicht länger, also wenn ich jetzt zum Beispiel den Flur aufräume, auf keinen Fall länger als 4 Minuten. Oder es gibt so eine Routine, die heißt Chaoskorb, da räume ich den ganzen Boden auf. Und es gibt eine Routine, die heißt Problemzonen, da räume ich meine Problemzonen auf, da wo den ganzen Tag wieder Chaos entsteht. Ne, das sind diese Zonen, wenn ich in das Zimmer reinkomme oder rausgehe, auf den Ablagen. Ne, das lege ich schnell dahin, das nehme ich dann nachher mit und dann häuft sich das tagsüber an und das wird dann abends aufgeräumt. Aber ich darf das nicht machen, bis ich nicht mehr kann, sondern ich muss sagen, 5 Minuten länger nicht, auch wenn noch nicht alles geschafft ist. Nur so schaffe ich es wirklich, das jeden Abend zu machen. Das
Okay.
ist mein Geheimnis.
Vermittelst du das, was du jetzt gesagt hast, Problemzonen? Chaoskörbchen, sind das Dinge, die du in deinen Kursen vermittelst?
Nicht nur in den Kursen, Verena. Das machen wir sogar im
Yay,
Jahresprogramm.
erzähl mir mehr. Was werden wir im Jahresprogramm machen? Also, du bist eine der wenigen, die nicht 4 Mittwochabende mit uns live Zoom-Sessions macht, sondern du hast dir was anderes überlegt. Wie werden wir mit dir arbeiten?
So, also erstmal kurz, wir machen jede Woche eine Zoom-Session trotzdem.
Ja,
Da
aber nicht nur.
nicht nur, da feiern wir uns, da nehmen wir uns Sachen vor, aber bei mir gibt es jeden Tag eine klare Tagesaufgabe, die kann man mitmachen oder nicht, wie man Lust hat. Und da lernen wir genau solche Techniken. Also einmal gibt es Aufgaben, da misten wir wirklich aktiv was aus. Da kümmern wir uns gemeinsam um den Fußboden des Wohnzimmers zum Beispiel. Das kannst du dir aussuchen, welchen Fußboden du nimmst. Aber es gibt auch immer wieder Tagesaufgaben, da lernen wir Techniken, ne? Da lernen wir Routinen, da lernen wir, wie schaffe ich Ordnung, ohne zusätzlich Zeit aufzuwenden. Und da wird es jeden Tag eine klare Anleitung geben, die Mitmachenden eben mitmachen dürfen.
Oh, ich freue
Aber,
mich so.
ja, aber was eben neu ist und was ich zum ersten Mal mache im Jahresprogramm, ich möchte viel mehr die gewaltfreie Kommunikation mit reinbringen. Das habe ich sonst immer nur so ein bisschen angehaucht, ne? Aber ich möchte ganz viel damit arbeiten, zu überlegen, wann hat denn das Thema Ordnung für dich begonnen, überhaupt wichtig zu sein? Ne? Das, als Kind, da ist die Ordnung total egal. Wann hat denn das alles begonnen? Und in welchen Situationen spürst du denn, ich brauche jetzt Ordnung? Das ist ja nicht immer gleich, ne? Das hast du selber auch gesagt. Manchmal spürst du so ganz deutlich, ich muss jetzt aufräumen, ich brauche jetzt diesen Akt des Aufräumens und manchmal ist es dir egal. Welche Bedürfnisse sind erfüllt, wenn ordentlich ist? Welche Bedürfnisse sind nicht erfüllt, wenn Chaos ist?
Ja, das kannst du auch
Wie?
auf jeden Fall
Ja.
im Jahresprogramm machen, weil alle Menschen, die zu mir finden, ja irgendwie schon Kontakt zu GfK hatten und auf jeden Fall wissen, worum es da geht. Ich mag das total, das zu kombinieren. Und ich finde ja auch, wenn mir Dinge schwerfallen, wenn ich mir bewusst mache, für welche Bedürfnisse ich sorge, wenn ich es mache, dann fällt es mir leichter, die Dinge zu tun. Weil ich so
Ganz
eine,
genau.
ne, dass ich sehe, jetzt gerade verspüre ich keine Lust, es zu tun. Aber ich weiß, früher oder später meldet sich ein Bedürfnis bei mir. Und wenn ich jetzt das tue, dann werde ich mich später gut fühlen.
Genau, aber das Das kannst du gerne so machen, wenn es bei dir wirkt. Super, mach das. Mein Ziel ist aber, gar nicht mit dieser Belohnung zu arbeiten. Ne? Wenn ich jetzt was mache, was ich nicht möchte, kriege ich später eine Belohnung. So ganz frei
Ich habe dich
übersetzt.
verstanden. Du möchtest, dass ich
Ja,
Lust darauf kriege,
ja, ja,
aufzuräumen.
ja. Ich möchte, dass du da sitzt und nicht mehr sitzen bleiben kannst, weil du jetzt das aufräumen möchtest, weil dir es gut tut, weil du merkst, boah, das macht mir jetzt richtig Spaß.
Ich brauche gar nicht auf dem Sessel zu sitzen, um mich zu entspannen, um mich zu wappnen für die Aufräumaufgabe, sondern ich kann mich während des Aufräumens entspannen.
Ja, genau.
Ah.
Erstens das und zweitens, ich sitze jetzt auf dem Sofa im Chaos, weil ich mich bewusst dafür entscheide. Auch das darf sein. Also mir ist ganz wichtig, dass wir nicht in die Übertreibung gehen, sondern dass wir sagen, und jetzt setze ich mich eine halbe Stunde hin und daddel an meinem Handy. Alles erlaubt, weil ich mich bewusst dafür entscheide.
Ja. Und ich habe eine Restricted Time, ja, Zeitrestriktion. Wenn ich aufräume, habe ich jetzt auch verstanden. Dann nehme ich mir vorher vor, wie lange ich es mache, und dann höre ich auch auf.
Du das machst, Verena. Das ist die beste Medizin. Und zwar nicht nur aus meinem Mund, sondern wissenschaftlich nachgewiesen, die beste Medizin gegen Prokrastination, also Aufschieberitis. Zeitrestriktion ist die beste.
Wir haben gerade hängendes Internet, deswegen muss ich gleich
Oh
an.
nein!
Wiederhol einfach nochmal deine
Bei
letzten
diesen
drei.
wichtigen Sätzen.
Ja, genau, das hat Zoom ge gerochen. Wiederhol nochmal die wichtigsten Sätze. Also, das beste Mittel gegen
Zeitrestriktion.
Prokrastination ist
Genau.
Zeitrestriktion.
Genau. Das ist das nachgewiesen beste Mittel. Und auch, ne, dass du Dinge weitermachst, die du aufgehört hast, ist das beste Mittel Zeitrestriktion. Wenn
Okay.
du an einem Punkt aufhörst, an dem du gerne weitermachen würdest, machst du gerne weiter, auch einen Tag später. Wenn du an einem Punkt aufhörst, wo du nicht mehr kannst, wo du keinen Bock mehr hast, wirst du nicht gerne weitermachen.
Ja, da stecke ich gerade so ein bisschen bei manchen
Ja,
Themen. Das merke ich total.
kennt jeder.
Da ist der Angang wieder so schwer.
Ja, und ich
Okay.
möchte noch mal kurz zum Jahresprogramm sagen, ich freue mich riesig drauf, weil ich habe diese 30 Tage für die Ordnung, die ich ja auch mit euch dann mache. Die mache ich jetzt schon sehr viele Jahre. Es gibt jetzt auch ein Programm 30 weitere Tage für die Ordnung. Und ich freue mich so drauf, dass wir das alles noch mal neu machen in dem Kontext GfK und dass wir noch viel mehr auf die Teilnehmenden eingehen und was die wirklich brauchen. Und wenn die spüren, CDs und DVDs sind bei mir einfach nicht dran, dann sind sie nicht dran. Und das finde ich total wichtig. Und dann kann ich mich an dem Tag mal um was ganz anderes kümmern, um mich und in mich gehen und mich mal fragen, was brauche ich heute?
Ja, also da finde ich es total cool, dass wir auch technisch einfach eine Community-Plattform zur Verfügung stellen, wo man sich austauschen kann und wo andere auch mitlesen können und wo sich die Buddy-Gruppen, die es geben wird, ja, die Teilnehmenden untereinander super unterstützen und bestärken und auch miteinander feiern können, ne? Nicht unterschätzen
Ja.
dieses Feiern-Ding, aber auch sich durch Stimmungen tragen, sich gegenseitig inspirieren, Tipps und Tricks austauschen. Sich gegenseitig motivieren und sagen, und auch bei dieser restriktierten, also bei dieser restriktierten, will ich immer sagen, bei dieser begrenzten Zeit zu sagen, okay, lass uns die nächsten 20 Minuten hoppla hopp, und dann ist gut und alle melden Vollzug sozusagen und dann ist auch wieder gut. Man ist halt dann
Ja.
nicht allein, auch wenn man es nicht zusammentut. Man weiß, irgendwo in Deutschland oder Österreich oder der Schweiz oder sonst irgendwo weltweit ist jetzt gerade eine andere Person aus diesem Programm auch dabei, das zu tun. Man fühlt sich weniger allein.
Genau, und auch diese Motivation, das nachher der Gruppe zu berichten. Ich arbeite ja auch viel mit Fotos, ne? Man
Ja,
schickt sich
das
dann
kannst du bei deinem
gegenseitig die
Thema, ist das
Fotos.
ja, ist es
Ja,
ja
und
vorprogrammiert,
manche
ne?
sagen schon, ich freue mich die ganze Zeit, während ich das aufräume, drauf, nachher euch die Fotos zu schicken und
Ja.
10 Herzchen von euch zu bekommen.
Diese Vor, also von wegen du arbeitest nicht mit
Ja,
Belohnung,
ja.
ne?
Ich habe es auch gerade gedacht. Aber
Ich finde
die
aber, weißt
Freude,
du, für etwas.
aber Verena, die Freude ist ja schon während des Aufräumens da.
Genau, außerdem ist es was anderes, ob von außen jemand dich belohnt oder ob man sich selbst belohnt. Ich stehe Belohnung nicht ganz so kritisch gegenüber, seit wir in der Community uns auch über Belohnungen und Regeln und sowas unterhalten haben, gesagt haben, Belohnungen haben durchaus was Gutes, wenn ich nicht meine Leistung daran messe, sondern das zum Feiern nutze zum Beispiel. Und als nochmal Bestätigung dafür, dass das richtig war, was ich gemacht habe. Es gibt ja auch so, wenn man was kauft, so die Kaufreue. Und wenn hinterher dir nochmal sagt, dass das wirklich gut war, das zu kaufen, und ich mir das hinterher auch sagen kann, dann ist da wenig Reue und viel Freude. Genau, aber es ist vom Thema weg.
Aber nochmal ganz kurz zum Thema Belohnung. Wir dürfen nicht vergessen, Belohnung und Anerkennung. Ne?
Ja.
Und dieses Foto zu schicken und diese Herzchen zu bekommen, ist ja, geht eher in die Anerkennungsrichtung als in die Belohnung. Die Belohnung wäre ja, ich gehe dann in einen Eiskaffee und gönne mir einen Eisbecher. Das wäre die klassische Belohnung, genau. Also es geht eher dann um die Anerkennung.
Ja, und es ist auch ein Unterschied, ob ich vorher sage, wenn du das gemacht hast, dann, ich finde halt vorher, nachher Bilder sind, ich weiß ja, was ich dafür getan habe. Und das Nachher-Bild ist quasi der Lohn für meine Arbeit und deswegen die
Ja.
Belohnung. Ja, ich teile
Ja.
nochmal mit allen und alle bestätigen, das hat sich gelohnt. So, und
So soll
dann,
Belohnung sein, ganz
genau, so
genau.
wird es
Das hat
rund.
sich gelohnt.
Ja. Ich gucke auf die Zeit, das wird eine lange Podcast-Folge heute.
Oh, ich hoffe
Sag
auch.
mir, wir könnten noch ein bisschen weiter quatschen, aber wer mehr wissen möchte, komme einfach ins Jahresprogramm. Ich habe dich gebeten, eine Sache mitzubringen, die Menschen sofort umsetzen können. Hast du was mitgebracht? Gibt es was, wo du sagst, eine Sache, die, so wie dieses Omelett morgens, eine Sache, die Menschen umsetzen können, die,
Sofort.
ja?
Ja, habe ich vorbereitet. Verena,
Hau raus.
hast du irgendwas, was du schon lang vor dir her schiebst, ne? Ist völlig egal was.
Ja, habe ich.
Okay, super. Und deine Aufgabe und für die Zuhörerinnen ist es, ich habe auch so einen Korb im Flur, der ist schon seit Wochen, füllt der sich, ne? Unsere Aufgabe ist jetzt, diese Aufgabe sich herzuholen. Bei mir der Korb. Das kann aber auch was Digitales sein, wie die Steuer. Völlig egal, du bist frei. Gartenarbeit. Ja, und dann stellst du deinen Timer auf 5 Minuten und
5 Minuten.
hockst 5 Minuten, setzt dich vor diese Sache. Du kannst es auch gedanklich machen, ne? Und darfst nicht beginnen. Also ich setze mich vor meinen Korb und ich darf den nur anstarren und mir Gedanken machen. Ich muss aber bei der Sache bleiben. Also ich darf jetzt nicht das Essen
Mich
für morgen
ablenken.
planen. Genau. Und nur mir Gedanken machen. Und ich darf nicht beginnen. Das ist meine Aufgabe für dich und euch heute.
Das ist voll praktisch, denn bei mir geht es darum, in meiner Buchhaltung meine Kostenübersicht zu aktualisieren. Der letzte Stand ist von September. Ich habe nicht so den Überblick und die Excel-Tabelle ist tatsächlich im Hintergrund schon auf.
Mega.
Muss gleich nur das Fenster zumachen und diese Excel-Tabelle aufmachen und ich darf nichts tun.
Genau,
5 Minuten
du
lang.
schaust da 5 Minuten drauf und schaust, was passiert.
Okay, 5 Minuten. Ich stelle mir einen Timer.
Und
Wunderbar.
unbedingt den Timer stellen.
Ich habe da jetzt Lust drauf. Ja, also ihr habt alle gehört, Annette kann man im Jahresprogramm live und in Farbe erleben, auch mal mit Ordnung und GfK miteinander verbunden. Der Themenmonat ist der Mai. Ja, wir starten also mit Ernährung und über Achtsamkeit und das Thema Geld haben wir da vorgestellt. Und dann kommt Ordnung. Du bist nicht so super wahnsinnig aktiv auf Social. Aber du, wie kommunizierst du am liebsten mit Menschen? Also Webseite oder also Instagram vielleicht eher nicht?
Über WhatsApp.
Über WhatsApp. Du bist
Ja.
die WhatsApp-Gruppen mag.
Ja, genau. Also meine Werbung ist eigentlich nur persönliche Empfehlungen. Ich mache immer WhatsApp-Kurse und zum Glück muss ich keine Werbung machen. Die füllen sich immer automatisch gut durch
Wunderbar.
Empfehlungen und Dauerkundinnen, genau.
Ja, super. Dann packe ich alles, was Menschen wissen müssen, in die Shownotes, wenn sie mit dir Kontakt aufnehmen wollen und die Empfehlung aus diesem Podcast aufgreifen wollen und sagen wollen, du wärst die Ordnungscoach meiner Wahl. Auch wenn ich noch nie mit dir gearbeitet habe. Das ist alles, was ich bis jetzt gehört habe, ist super cool. Ansonsten im Jahresprogramm eingebettet in, ne, begleitet von Atemübungen, eingebettet in Achtsamkeit und auch ins gemeinsame Gewohnheitsbilden und ins Feiern, wenn Ordnung zur Gewohnheit wird. Ich meine, bei dir ist ja sowieso alles so ausgerichtet, dass man das jeden Tag machen kann. Und ich möchte, dass Menschen sich trotzdem am Ende des Monats mit Jasmins Unterstützung einmal Gedanken darüber machen, welche eine Sache wollen sie umsetzen. Denn wir lernen in jedem Monat so viel. Und ich will nicht, dass Menschen erschlagen werden, sondern ich möchte, dass sie sich einmal im Monat hinsetzen und sozusagen ein Self-Commitment beschließen und sagen, aus diesem Monat nehme ich diese eine Sache für mich mit, die ich mir selber verspreche, weiterhin umzusetzen.
Das ist so toll.
Ja, weißt du, wie viel
Ich finde
sich das
das
im Jahr
so toll.
verändern? Weißt du,
Ja,
wie viel sich
ja.
verändert, wenn man 12 Dinge ändert?
Ja,
Nur
es wird
12 Dinge,
so
das ist
toll, Verena.
nicht so viel,
Ja.
genau. Und trotzdem, also wenn man das tut, kommt man gar nicht umhin, sein Leben eine Stufe weiter, ne? Wir haben eben von der Treppe gesprochen, die nächste Stufe zu nehmen, wo auch
Es
immer man
werden mehrere
hingeht.
Stufen. Ich sag euch, das Jahresprogramm, wir reflektieren da ja auch viel. Und es wird irre sein, was ihr Ende, ne, des nächsten Jahres, was ihr, wenn ihr zurückschaut, was sich da verändert hat. Wenn ich denke, dieser Prokrastinationskurs, der ging einen Monat, wir haben am Ende reflektiert und wir sind hier umgefallen, was wir in diesem einen Monat alles verändert haben. Und es wird bei dem Jahresprogramm noch so viel mehr sein. Die Atmung, die Ernährung, wie du sagst, Geld, Ordnung, das wird Wahnsinn.
Ja, und keine Angst, ne? Man muss nicht alles umsetzen. Das sind schon die kleinen Dinge. Und dann summiert sich das und ich glaube, man kriegt auch Lust drauf und wir sind ja nicht allein. Also ja, wenn es eine Sache gibt, die man nächstes Jahr machen möchte, dann wäre es vielleicht das Jahresprogramm, weil es so viel abdeckt. Es ist aber dann auch ein Jahresprojekt, ne? Das ist halt jeden Mittwoch oder einmal in der Woche mindestens, plus was dann halt die Community noch möchte.
Ja.
Das ist auch das, was die bisherigen Kundinnen schon sagen. Sie möchten im Jahresprogramm dabei sein, weil wir uns wöchentlich treffen, weil da so viel Verbindlichkeit drin steckt, auch mit sich selbst. Also so ein echtes Commitment, ne? Ich beschließe, 2026 zu dem Jahr zu machen, in dem ich dauerhaft mehr Energie in mein Leben hole. Es geht ja, ne? Es geht darum, mehr Energie im Alltag zu haben, damit wir dann gewaltfrei kommunizieren können. Weil wir das nicht können, wenn es uns nicht gut geht. Und alles in unserer Macht Stehende zu tun, damit es uns gut geht, Ordnung ist ein Teil davon. Ne? Es
Richtig.
steht in meiner Macht, Ordnung zu schaffen. Und ich habe noch nie jemanden erlebt, der gesagt hat, nachdem ich Ordnung geschaffen habe, hatte ich weniger Energie. Es gibt Menschen, die sagen, ich war dann erschöpft und ich war müde vom Aufräumen, aber niemand hat gesagt, es erschöpft mich, wenn ich in eine aufgeräumte Küche komme. Es gibt aber
Da
viele, die
bin
sagen,
ich
es energetisiert
beruhigt.
mich. Wenn ich morgens in eine aufgeräumte Küche komme, freue ich mich und Freude ist pure Lebensenergie.
Ja.
So, also, ja, ich freue mich auch.
Wenn mich jemand fragt, Annette, warum das Jahresprogramm und nicht nur ein Kurs bei dir, dann würde ich sagen, weil du immer darum dümpelst, was du denkst, was wichtig für dich ist. Und das finde ich das Wichtige am Jahresprogramm, dass du mal da rauskommst. Ne? Keiner macht sich Gedanken über die Atmung. Ne? Viele so Ernährung ist ja eher und Fitness und tralala. Und ich finde das so toll am Jahresprogramm, dass ich auch mal mit den Themen in Berührung komme, wo ich gar nicht dran gedacht hätte. Und da sind oft die verborgenen Schätze.
Ja. Und dass sich das irgendwie alles ergänzt und ineinander greift und aufeinander aufbaut und man das Wissen aus den ersten 3 Monaten mitnimmt in die nächsten 3 Monate und dann einfach schon weiß. Ja, beim Thema Aufräumen, wenn wir Bewegung hatten mit Maria, dann wissen wir nochmal deutlicher, dass man den Wasserkasten oder die schwere Kiste nicht aus dem Rücken heben sollte. Wir
Ja,
wissen das
Verena.
alles, aber wir müssen es vielleicht nochmal in Erinnerung rufen. Und für dich ist es purer Luxus, weil du sagen kannst, hey, Maria, du machst Bewegung. Ich nehme einfach deine Infos und baue darauf auf und erinnere die Leute nochmal dran, wie wir uns am besten bewegen oder auch, was bringt es, wenn ich dreimal die Treppe hoch und runter laufe. Gell?
Toll.
Ich danke dir, dass du hier warst. Ich hoffe, ihr, die ihr dazugehört habt, konntet euch ein bisschen ein Bild machen von Annette und ihr habt sicherlich gehört, ich habe es auf jeden Fall gesehen, wenn Menschen für das Thema brennen, das sie lehren, dann kann es nur gut werden. Also ich bekomme allein dadurch Lust auf so ein Thema, weil der Mensch, der vor mir sitzt, einfach Bock drauf hat. Und Annette hat definitiv Bock und wahnsinnig viel Energie für die Themenordnung und GfK. Vielen herzlichen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, dich heute hier zu sehen und zu hören.
Vielen Dank, Verena. Es war mir eine Freude. Ich freue mich sehr auf nächstes Jahr.
Danke dir. Wir sehen uns sowieso und wenn ihr mögt, ne, in den Shownotes steht der Link zur Warteliste fürs Jahresprogramm. Kannst dich unverbindlich eintragen und kriegst die Info, wann es losgeht und kannst dann auch lesen, was es dann alles geben wird nächstes Jahr. Genau, also hopp hopp in die Shownotes. Und ich gehe jetzt, wundere mich gerade, dass meine Tochter noch nicht nach Hause gekommen ist. Ich gehe jetzt mal gucken. wie es in der Küche aussieht. Ah nein, stopp.
Nein.
Ich stelle mir jetzt den Timer und gucke auf meine Excel-Tabelle. So war
richtig.
Das.
Ganz stopp. Genau.
Anne, das mache ich jetzt. Bis dahin.
Mach's gut.
Tschüss.
Ciao, Verena.